und eine Runde Applaus für unsere Sprecher. Vielen Dank für die Einleitung. Ich bin Jinjo Park und heute bin ich mit Jung Yuban zusammen hier und wir haben unser darüber, wie wir aus den Angriffen auf die südkoreanischen Telekommunikationsunternehmen gelernt konnten. Ich habe einen PhD über Netzwerksicherheit in Funknetzwerken und ich habe diverse Gadgets entwickelt und ich bin auch ein koreanischer Übersetzer von diversen, zum Beispiel Open-Source-Projekten, zum Beispiel KDE. Das habe ich damals ziemlich viel gemacht und jetzt habe ich eine echte Arbeit und da bin ich ein bisschen älter und musste ich einen Teil dieser Projekte aufgeben mit der Übersetzung. Und ist Jung-Hyu? Ich bin Jung-Hyu. Ich bin ein Embedded Engineer, also ich kümmere mich vor allem um Sicherheitsforschung als Hobby. Genau, also jetzt teilen wir das erstmal auf. Als erstes reden wir ein bisschen über den Hintergrund, wie funktioniert der südkoreanische Mobilnetzwerkmarkt und schauen uns mal an, wie das LTE-Netzwerk funktioniert. Und dann werde ich den Angriff auf HS Telekom beschreiben und den Angriff auf KT Opera.
Wir beschäftigen uns ebenso mit Voice-over-LTE und Femtozellen-Sicherheitseigenschaften und ebenso wie der Operator damit mit dem Fall umgegangen ist. Und wir werden auch noch am Ende ein paar Empfehlungen geben. Also kurz zum Background, was wir verstehen müssen. Es gibt insgesamt drei Operator für Telekommunikation in Südkorea, KT Telecom, der größte ist SKT, der zweite ist KT und ihr seht die Prozentzahlen hier. Also LG Plus hat nur 20, die anderen beiden sind größer mit 23% und 39%. Also diese Statistik kommt aus dem Mai diesen Jahres. Und durch die verschiedenen Breaches und die verschiedenen Sicherheitsvorfällen hat sich das Ganze verändert im koreanischen Market. Und das kann jetzt also wirklich zu Veränderungen in der Statistik der Benutzerzahlen geführt haben. Also der koreanische Telekom-Market, du musst Know Your Customer-Prozess durchgehen, um deinen Personalausweis vorzuzeigen, um dich in der Regierungsdatenbank registrieren zu können, erst dann kriegst du deine SIM. Das Ganze funktioniert so, also jeder Südkoreaner muss seine persönliche Nummer beantragen und wird dann zugeteilt. Also man bekommt eine Personalausweis, wenn man volljährig wird. Und das ist die Standardmethode, also sich quasi über diese Regierungsdatenbank zu verifizieren, wenn man Zugang haben wollte. Es gab einen Brand in einem der Datacenter, wo auch Dateien aus diesem System in Brand aufgegangen sind. Es gab einen Brand da. Und das heißt, es gab jetzt das KYC-Procedure, wurde jetzt ein bisschen unterbrochen, das ist später wieder aufgenommen. Das Ganze ist ein recht neuer es gibt einige neue Updates. Seit zwei Wochen wird das Ganze auch erweitert noch um Gesichtserkennungsdaten, wenn man einen neuen Vertrag zum Beispiel für den Mobilfunk macht. Und ich vermute, dass diese Erneuerung, dass auch Face-Gesichtserkennung benutzt wird, zu einigen Problemen geben wird. Für Nicht-Koreaner ist halt dieser KYC, Know Your Customer Process, noch schwieriger, weil die meisten neuen Geräte werden zusammen mit einem Vertrag gekauft. So wie hier in Saturn oder Mediamarkt. Kennt ihr das vielleicht? Aber die meisten Koreaner bevorzugen es immer noch direkt zu den Telekom-Firmen zu gehen. Und dort wird also alles zusammengefasst, die persönlichen Daten, die IMSI-Nummer und eine weitere Datenbank. Für die IMSI Also so, wenn man einen normalen SIM-Slot und einen eSIM-Slot hat, muss beides registriert werden und beide SIM-Karten müssen auch zur gleichen natürlichen Person hinzugeführt werden. Und wenn der und wenn das Ganze nicht passt, wird das Ganze halt zurückgewiesen vom Telco-Operator. SSM-basierte Zwei-Faktor-Authentifizierung ist weit verbreitet, obwohl es natürlich, also wird sehr häufig genutzt für Online-Identifizierung, für Shopping. Und wenn du also so ein Bild siehst, dann kriegt man eine Zwei-Faktor-Authentifizierungs-SMS. Das ist auch, wird oft genannt, dass es eine Hürde ist für Nicht-Koreaner, wenn die was einkaufen wollen oder auf größere Webseiten zugreifen wollen. Also wenn man ein bisschen den Jargon verstehen will, müssen wir mal ganz einfach das LTE-Netzwerk nochmal angucken. Hier mal einen kurzen Umblick geben. Also UICC ist die SIM-Kartennummer, die ist verknüpft zu die sich dann mit der Base Station verbindet. Im späteren Teil des Talks werden wir über die Femtocell sprechen. Und das Femtocell ist über ein Security Gateway verbunden. Und von dem Security Gateway gehen wir dann in das tiefer liegende System. Und die Verbindung ist halt über SM1 und S1U. Das wird benötigt, um überhaupt den Mobilfunknutzer zu authentifizieren. Es gibt natürlich noch weitere Systeme, aber auf die werde ich jetzt hier nicht eingehen, einfach aus Platzgründen. Das Ganze ist einfach nur die grundlegende Struktur, um einfach zu verstehen, was wir erzählen. Also wir fangen an mit dem Breach. Das Foto hat einen sehr wichtigen Kontext für die koreanische Kultur. Wenn es also zu so einem Fall kommt, erwarten wir von den Firmen eine Entschuldigung. Erwarten wir eine Geste für eine ernst gemeinte Entschuldigung. Und das Foto hier wurde aufgenommen, als SK Telekom nach dem Sicherheitsvorfall, und es gab eine Pressemitteilung zu dem Ganzen, und dann die Verantwortlichen haben sich dann hier öffentlich verbeugt und entschuldigt. Also kurz die Timeline des Ganzen. Die ursprüngliche Infiltrierung hatte in August 2021, und dann wurde und dann im Dezember 2021 gab es dann eine Backdoor, die HSS infiziert hatte. Dann gab es weitere laterale Bewegungen zwischen 2022 und 2025. Und am 18. April dann diesen Jahres um 11 Uhr abends wurde nicht gewöhnlicher Traffic outbound registriert, auf deren etwa zugegriffen wurde. Am 23. April gab es eine Untersuchung zusammen mit der Regierung, wo ein komplettes Audit auf die komplette Infrastruktur von SK Telekom vorgenommen wurde. Es gab drei Pressemitteilungen am 29. April, am 19. Mai und am 5. Juli dann nochmal abschließend. Und dann im weiteren Verlauf gab es dann einen Ersatz oder einen Austausch der SIM-Karten und weitere Informationen für die Kunden. Hier sehen wir können wir sehen, wie der interne Angreifer vorgehen will. Er konnte einige Nodes erreichen aus dem Netz. Einige dieser Nodes waren aus dem öffentlichen Internet erreicht wird. Und von da aus konnte man auf das Kernnetzwerk, denn hier waren die eigentlichen Daten vorhanden, wie zum Beispiel die Nutzerdaten, welche Verträge Nutzer hatten. Also er musste sich durch mehrere Netzwerkinstanzen durcharbeiten, um darauf Zugriff zu haben. Es fing an mit der ursprünglichen Infizierung und ist dann weiter vorgegangen. Und dann haben sie Angreifer herausgefunden, dass die Credentials von HSS im Klartext vorhanden waren, und damit konnten sie dann auf weitere Netzwerke zugreifen, unter anderem halt auch auf die Kundenkonten, beziehungsweise die Informationen, welche Verträge die Kunden hatte. Aber die Firewall von HSS hat dann schon zum Glück mitbekommen, dass, dass da Sachen geleakt wurden, dass es Traffic rausgab. Um was für Daten handelt es sich? Es handelt sich um die IMSI-Nummer, MSISDN, COPC und andere Daten. Insgesamt betraf das Ganze 23 Millionen Kunden. Dass diese Daten reichten schon aus, um eine SIM-Karte zu klonen. Also, und nachher wurde dann auch darüber berichtet, dass die gesamte gestohlene, der ganze gestohlene Datensatz intern vorher nicht verschlüsselt gewesen war. Aber es gibt bis jetzt noch keinen Hinweis darauf, dass das Ganze im Dark Web verfügbar ist. Wir glauben, dass es vermutlich dann auch in der... Also es gab, wie kann man das Ganze jetzt umgehen? Es gibt eine Möglichkeit, indem man IMSI und IMEI zusammenfügt, zusammenbindet. Also wenn man die IMEI kennt, es gibt so etwas, einen Protection Service für die IMEI. Und
also ich glaube, dass das nur ein temporärer Ansatz war, bis sie dann die Gelegenheit hatten, genug SIM-Karten zu kaufen für ihre 23 Millionen Teilnehmer. Das heißt, also sie haben dann auch einen ihrem Reset Service, das ist im Grunde dafür da war, damit ein Kunde sich also ein Tool dort starten könnte, um ein Over-the-Air-Update starten könnte, um die SIM-Karte also dort vor Ort reprogrammieren könnte, so dass ein Teil des das Daten geleakt würde und dann der geleakte Teil invalidiert würde. Aber wir haben gesehen, dass hier der Key währenddessen nicht fand. Wir haben also den, als wir den Totentickel vor dem Reset replayen konnten, konnten wir feststellen, dass es tatsächlich nicht dazu geführt hat, dass es verändert wurde. Und als wir den dann nach dem SIM-Reset nochmal zurückgespielt haben, haben wir festgestellt, dass es der gleiche war. Das heißt, der Key selbst wurde nicht verändert. Also das Bild hier ist von der SK Telekom Webseite. Und, aber als wir heute dort geguckt haben, da wurde die Webseite, wo diese Grafik angezeigt worden, wurde runtergenommen. Und aber hier ist es noch, bitte SK Telekom. Ihr könnt nicht wirklich etwas löschen, das ihr schon mal ins Internet gepackt habt. Und diese archive.org ist immer noch vorhanden. Ein weiterer Lösungsversuch der SK Telekom war also, dass sie, normalerweise wird die Authentifizierung nur einmal durchgeführt, aber hier wird sie jetzt zweimal durchgeführt in koreanischen Netzwerken. Also wir haben gesehen, die erste Authentifizierung ist also, dass ein smaller SQN kommt und die zweite Authentifizierung, das ist die eigentliche, die echte, nur wenn die erste, also in dem erwarteten Rahmen ist, dann passiert die zweite Authentifizierung. Es sieht so aus, dass die Sequenznummer noch nicht durchbrochen wurde und sie ändert sich relativ schnell und geklonte Sims können wohl die nicht exakt gleiche ID haben, der SQN. Und es klingt jetzt wohl so, wenn man die SQN mehrmals versucht, dass diese Sicherung in allen drei weiteren MNOs durchgeführt worden ist. SK Telekom war relativ klar darin, den Breach zu kommunizieren. Und der Ersatz der SIM-Karten war ein Standard in politischen Kreisen. Und wenn das Signal plötzlich abbrach und es gab ein paar Entschädigungen und sie wollen grundsätzlich auch ihre Sicherheit verbessern. Datenschutzbehörde hat also dann eine Strafe von 82 Millionen Euro ausgesprochen und SK Telekom versucht, plant wohl einen Fall einzulegen, dass diese Bestrafung zu hart ist. Jetzt haben wir uns einen anderen angeguckt. Dort geht es also um die Abrechnung von den Operator KT. im Jahr 25, im August, hat also jemand Zugriff bekommen zu den Rechnungslegungssystemen von Südwesten Seoul. Und am 9. September gab es eine Konferenz, und dann gab es eine Konferenz am 11. 18. Oktober, eine Pressekonferenz und eine echte Pressemitteilung am 6. November. Und dann am 29. gab es eine finale Presseerklärung, kurz bevor wir halt diesen Talk gegeben haben. Deswegen müssten wir unsere Slides auch entsprechend updaten. Also ursprünglich war es nicht ganz klar, was das Angriffsmodell gewesen ist. Also wir wussten, dass es sowohl auf Android und iOS stattgefunden hat. MNOs und MVNOs werden alle angegriffen. Und es war nicht wirklich eine Malware-Aktivität. Also wir dachten, ob es vielleicht ein SMS-Blaster oder ein IMSI-Catcher gewesen sein könnte, aber tatsächlich waren Two-Factor MSS übernommen worden ist, aber nicht wirklich initiiert. Und wir haben einige unbekannte Cell-IDs bekommen, was eigentlich dagegen spricht, dass das als ein SMS-Blaster gewesen sein könnte. Also es war nicht wirklich ein SMS-Blaster. Und ursprünglich war das Attack-Modell gar nicht so wirklich klar, was passiert ist. Also jede der Presseerklärungen hatte unterschiedliche Zahlen und Schäden beschrieben. Also ursprünglich haben sie gesagt, dass nur 3 Distrikte in Seoul angegriffen worden waren. Und hat aber irgendwann die Öffentlichkeit auch die Geduld verloren, was tatsächlich jetzt eigentlich passiert ist und was die, die Effekte davon gewesen sind. Und dann hieß es, dass was tatsächlich eine illegale Basisstation ist. Und wir haben später festgeschunden, dass es eine veränderte Femtozelle war. Eine deaktivierte Femtozelle aus dem Jahr 2090 waren, die aus vom Militär genutzt worden war und wurde also als Zertifikatsspender benutzt für die Attacke. Ungefähr 22.000 Subscriber waren mindestens einmal zu der modifizierten Femtozelle verwendet und dann stellte man fest, dass also diese MSI, IMEI und MSI, die an dieser Leute kompromittiert worden gewesen ist. Es waren also ungefähr 150.000 Euro Schaden, 368 Euro. Das könnten einige Leute sagen, das ist tatsächlich nur eine kleine Menge Geld gewesen ist als Schaden. Wir dachten ursprünglich, dass sich einfach die veränderte Femtocell oder Drittanbieter Femtocelle so konfiguriert ist, um KDs Netzwerk zu nutzen oder das Voice-over-MPNT Schwachstellen, die das SMS und Voice Hijacking unterstützen würde. Aber unsere Hypothese war, dass hat sich tatsächlich auch durch die Pressemitteilung der Regierung dann bestätigt. Und jetzt werden wir mal genau beschreiben, was tatsächlich der eigentliche Inhalt der Attacke war.
Also lass uns die Femtozelle mal gemeinsam angucken. Für den Hintergrund, Femtocell sind quasi ein Pflaster, um Probleme bei der Abdeckung zu nutzen. Manchmal haben die Telco-Firmen Probleme, dass sie keinen Vermieter finden für ihre Zellen. Oder einige Nutzer bestellen sich über den Empfang, beschweren sich über vielleicht Strahlenbelastung oder dass es zu hässlich aussieht. Die Telekom hat 232.000 Femtozellen installiert weltweit. Davon sind 43.000 gerade nicht in Benutzung. Lass uns mal eine Femtozelle angucken. Ist ein Home Enode B. Das bedeutet, dass Enode B ist im unvertrauenswürdigsten Zustand. Was passiert, wenn es in böswillige Hände fällt oder mit bösartigen Absichten? Es ist sehr schwierig, die ganzen abzusichern, einfach aufgrund ihrer Natur. Also gucken wir uns mal Korea Telekoms Femtozelle an. Also die haben schon mal kein Root-Passwort. Und das System-Image wird direkt in Klartext abgespeichert. Und es gibt natürlich auch noch hardcodete IPsec-Zertifikate in InitRD. Und als Bonus gibt es auch noch Debugging-Tools für Diagnose, die halt auch noch irgendwo da rumliegen. Also die verschiedenen Bibliotheken dafür gibt es auch noch obendrauf rein. Die einzige, der einzige Schutz ist dieses Label bitte nicht öffnen oder Void Warranty. Es gibt natürlicherweise, es gibt aber natürlich auf dem Gebrauchtmarkt gibt es einige dieser Femtozelle zu verkaufen. Es wurde ganz offen gehandelt. Und also, was kann eine bösartige Person tun? Die können IPsec-Tunnel direkt zum EPC herstellen. Das bedeutet, dass er die S1U und S1MME, also kommen dann auf den Packet Core, also bösartige Personen können dann einfach im Klartext S1U-Inhalt darauf zugreifen. Also jede Femtozelle hatte ein Zertifikat, das für 10 Jahre gültig war. Und das hat sich jetzt wurde jetzt reduziert im September auf 1 Monat. Die IPsec-Zertifikate, die Management Policy dafür bekam, strikter. Das bedeutet, dass es jetzt ältere Zertifikate aktiv abgeschaltet werden können. Aber wir konnten es immer noch ein frisches IPsec-Zertifikat für das Gerät bekommen, für die Femtozelle bekommen. Und natürlich, KT wurde benachrichtigt und wir haben das schon gefixt, aber es muss noch verifiziert werden. Also testet es doch mal bitte in unserem Netzwerk. Gern gemacht. Also habe ich es natürlich auch mal deren getestet. Ich habe dadurch gleich ein neues Spiel kennengelernt. Sie behaupten außerdem, dass sie es wieder gefixt haben, aber das muss ich nochmal dann checken, wenn ich zurück in Korea bin. Also alles ist doch irgendwie eigentlich TLS Quick, oder? Wir sind doch in der verschlüsselten Welt mittlerweile, oder? Volt ist auch innerhalb von einem IPsec-Tunnel. Also eigentlich dürfte nichts passieren, oder? Wir starten den weltweit ersten Volt-Versuch. Ist es IPsec? Nope. In der Qualcomm-Modem-Konfiguration, was man im alten Xiaomi-Telefon sehen kann, sieht man das, dass man, dass es also keine Ciphering- und Integritätsschutz gibt, speziell für diesen Betreiber. In 2014 wurde schon mal ein Bericht darüber veröffentlicht und die Telcos sagten dann, kein Problem, wir haben das Ganze gefixt, wir haben die Verschlüsselung geskript. Also SKT und LG U+ haben den meisten Teilnehmern gesagt, dass sie das jetzt aktiviert haben, aber KT hat es nicht gemacht. Die haben einfach nur den Verkäufern, also von Geräten gesagt, dass sie IPsec anmachen sollen. Das iOS-Profil war für über 10 Jahre nicht aktiviert. Das Carrier Profile, also das Telco-Profil, wurde nicht aktiviert. Und jetzt gab es dann doch mal einen Hinweis von KT an Apple. Also auch das sollte gesichert sein. Wenn wir uns jetzt mal was hintern können. Also nach dem TTA-Standard in Korea müssen wir das Ganze als gebrochen ansehen. In der Revision 2, User sollten nicht IPsec nutzen, wenn die IPsec-Verhandlung des Zertifikats fehlschlägt. In dem weiteren Schritt wird es noch näher gebrochen. Also wenn der Check des Zertifikats nicht erfolgreich war, sollte die ganze Registrierungsprozess abgebrochen werden. Das Dokument ist immer noch in der letzten Dokumentation R5 aktuell gilt also noch. Also was konnten wir trotzdem machen? Das ist einfach, dass Downgrading des Standards sein. Also die Diskussion, Client-Server konnte runter downgraded werden, bis man also die IPsec-Antwort ist fehlgeschlagen und am Ende haben wir dann einen Klartext-SIP-Channel herausbekommen. Hier ist unser SAP-Shop und der Sync-Client hat das Laptop SRS E-Note E. Wir haben noch den Code und die, mit einem Software-Radio mit Uhren ausgleicht. Und da haben wir noch weitere Geräte angeschlossen. Also hier ist unser Testzertifikat für Vendor A, für Verkaufer A. Wir wollen jetzt hier nicht den Namen der Firma nehmen. Ist ein koreanisches Modell. Also die für den koreanischen Verkäufer, der kann jetzt schon mal der IPsec-Downgrade gemacht werden. In der amerikanischen Variante des Gerätes ist IPsec überhaupt nicht vorhanden, es wird nicht aktiviert, der IPsec-Stack. Wir haben keine weiteren, wir konnten auch weitere Vendor finden, die das gleiche Problem hatten.
Außerdem hatten einige Hersteller einen expliziten also Verschlechterungsvektor eingebaut. Das heißt also, wenn Sie eine IP-Sicherheitsfehler bekommen, dann schalten Sie IPsec einfach komplett ab. Und als Ergebnis können wir sagen, dass wir im Grunde, wenn wir eine absichtliche Fehlerantwort hinschicken können, dann können wir einfach dafür sorgen, dass die Kommunikation also komplett mit im Klartext passiert. Natürlich gibt es dort einige Möglichkeiten, das zu lösen. Wir könnten zumindest einmal den Standard für TTA wollte ändern, um diese Schwäche dort auszumerzen. Das zweite wäre, der Hersteller sollte tatsächlich Änderungen machen, um das zu patchen. Und ein einziger Schwachpunkt in der Kette zerstört das gesamte System.
Okay.
Okay, alles klar. Und das jetzt schauen wir uns den Epilog davon ein bisschen an. Also ich möchte, gibt tatsächlich ein paar Schwierigkeiten mit den Medien. Manchmal nutzen die Medien einfach sensationalisierende Sprache, ohne technische Details zu verstehen. Sie reden über Telefonkopien und bei KT reden sie über MSMS Blaster. Und einige redeten über Cloning. Es gab gar keine 2GM-Netzwerke in Korea. Das heißt, dass der Angriff kann gar nicht stattgefunden sein. Die gesamte und wie viel tatsächlich Kuponen geführt werden sind. Niemand hat wirklich definiert. Wenn wir uns alle mal die Punkte angucken, ja, also die SMS werden tatsächlich das wundert, aber was tatsächlich an Daten, was tatsächlich im Telefon passiert und wo es nur um Telefonate geht und so weiter. Und die Datenkondition, das ist nicht wirklich geklont. Und das könnte der Nutzer dann denken. Also er glaubt, alle meine Daten auf meinem Telefon sind in ein anderes Gerät transportiert worden. Und das ist natürlich, um einfach Angst hervorzurufen. Und die Medien sind auch zu stoll darauf fokussiert, sehr schnell zu reportieren. Das ist aber auch ein allgemeines Problem, nicht nur in Korea, sondern auch in anderen Ländern, dass sie also einfach nur weitergeben, was der Netzwerkoperator oder die Regierung sagt. Und es gibt dort nicht wirklich Spezialisten in unserer Medienkultur, die tatsächlich harte Arbeit machen und würden gerne sehen, was eigentlich wirklich passiert ist in diesen Situationen. Jetzt müssen wir uns nochmal genauer angucken, was tatsächlich hier eigentlich sagen müssen. Also die Regierung sollte wirklich es einfach verständlich machen, was passiert ist. Was wir wirklich kritisieren müssen ist, hier wird ein CDR als ein Call-Data-Record beschrieben und nicht ein Channel-Data-Record. Also das ist einfach ein Übersetzungsfehler. Und was mich auch wütend gemacht hat, ist, sie haben tatsächlich den HSS beschrieben als Sprachanruf-Authentifizierung. Aber das ist eine leichte Änderung an der Übersetzung, die aber dazu führt, dass natürlich etwas in der Übersetzung verloren geht. Also wir müssen wirklich darauf achten, dass wir korrekte technische Worte benutzen. Bitte verdreht die Bedeutung nicht bei der Übersetzung. Man kann das nächste Mal durch Google Translate packen.
Also ihr könnt mal gucken, ob das hier richtig übersetzt wurde, was ganz weiter. Es gab auch in Fact Nummer 7 zweiter, wo auch der in Fact 72 wurde der Breach auch genannt. Weitere Breaches erwähnt wurden innerhalb des Remote Services und LGSU Plus Multifaktor-Authentifizierung und die der Management von Berechtigungssystemen. Also guckt euch auch an APT Down, The Mystery of the Burning Data Centers, was um 4 Uhr in Saal Zero gezeigt wurde. KT hat gesagt, dass die ganzen Server am 1. August außer Betrieb genommen wurden, aber in Wahrheit, aber nach den offiziell genannten Gesetz wurde weiter mitgearbeitet und die Außerbetriebnahme wurde weiter fortgesetzt und die Backups, die Vorhandensein von Backups auf dem Server wurden nicht veröffentlicht bis zum 18. September. Nach der Veröffentlichung gab es eine Änderung von Politikvorschlägen, ob die Zerstörung von Beweismaterial bewusst herbeigeführt wurde und ob das Ganze dazu geführt hat, dass die Untersuchungen behindert wurden. Also LG hat zuerst hat zuerst den Breach bestritten. Später haben sie es dann zugegeben. Und die Untersuchung wurde am 24. Oktober gestartet. Und LGU Plus hat es immer noch im September bestritten. Aber dann im Oktober 25, nachdem dann die Schwachstellen gemeldet wurden, haben sie es dann auch zugegeben. Die Polizeiuntersuchung wurde angefordert, wurden verschiedene Server untersucht und auch beschlagnahmt, ebenso wie die Stimmenaufzeichnung davon, was relativ häufig ist für Korea. Und innerhalb eines Tages haben sie den Cache misskonfiguriert und dabei wurden Metadaten für 36 oder 56 Personen veröffentlicht. Also nochmal zum Schluss, 2025 war ein absoluter Albtraum für den koreanischen Mobilnetzwerkmarkt. Es gab SKT-Roma, die HSS, Leaks, KT. Wir wollen auch darauf machen, dass wirklich die Netzwerksicherheit nicht nur auf der Hardware selbst, sondern wie man das Ganze auch konfiguriert, wie man das Ganze integriert und auch betreibt. Das Ganze wurde durch schlechte Zugangskontrollen weiter verschlimmert. Also der Volt-Over-IT und Femtosalience Ganze waren Teil der Angriffskette, aber also Man konnte dadurch auch Systeme, die eigentlich logisch getrennt sind, miteinander verbinden. Also lass bitte transparent sein. Ansonsten wird jeder sich gegen dich äußern oder sich gegen dich positionieren. Ich hoffe wirklich, dass unsere Regierung und auch andere Regierungen und Regulierungsinstitutionen werden dementsprechend handeln und das nicht durchgehen lassen, dass sie also irgendwelche unlauteren Dinge geschehen lassen, beziehungsweise das Ganze dann nicht berichten. Und an dieser Stelle vielen Dank von uns. Amazing and scary talk, a deeper look into the Korean networks. Is there any questions? Vielen Dank erstmal. Wir gehen jetzt in die Fragen und die Antworten. Also kommt bitte einfach kurz zu den Mikrofonen. Also der Signal Angel hat eine Frage aus dem Internet.
Danke vielen Dank für den
Vielen Dank für den Talk über die vielen Dank über den Blick in die Einführung in die ganzen Schwachstellen. Welchen Operator würdet ihr jetzt empfehlen in Korea? Also, es ist
ja also aus meiner Perspektive gibt es tatsächlich eigentlich weniger. Als Südkörner sagen gerade alle. Oh, meine eigenen Visionen werden als gerade verkauft in einem mehr oder weniger. Das heißt, mittlerweile ist eigentlich allen egal, was jetzt in Sicherheit passieren muss. Und eigentlich finden wir jetzt fast alle, der Status quo wird sich wirklich verbessern, wenn jetzt nicht mehr an Maßnahmen der Regulatoren passiert oder technische Standards, die GSMA-Sicht wirklich verändern, um striktere Sicherheitsmaßnahmen von den Netzwerkoperatoren.
Eine Frage an Mikrofon 2. Ihr hattet eine Präsentationsseite ABC. War das die Telekom Infrastructure Provider oder war das die Slide wird nochmal gezeigt. Also welche, wer ist gemacht?
So bei den Herstellern, Sie haben drei Varianten des Modells, ein koreanisches, ein amerikanisches und ein Rest der Welt-Modell produziert. Also sie dachten, das wäre für den koreanischen Markt spezifisch wurde IPsec deaktiviert. Ja, also wenn man eine koreanische SIM-Karte in eine koreanische Version packt, ist IPsec eigentlich eingeschaltet, aber es kann sozusagen heruntergeführt werden zu keiner Sicherheit mehr.
Weitere Frage aus dem Internet. Das Internet will wissen, wie häufig findet man so verlassene Femtozellen und sind die alle so schlimm oder sind die so wie in dem Rest der Welt?
Ja, das Internet möchte etwas über die Femtozellen wissen. Also bei KT gab es ungefähr 1000 Femtos und wenn diese Incidents stattfanden, dann haben sie gesagt, okay, dann sollten die Hersteller die einsammeln, was wir heute hörten, dass 12.000 dort zurückgeholt wurden und einige unserer Freunde haben auch eine Nachricht bekommen, dass KT ihre alte Femtocell sammeln möchte. Also es möge sein, dass sie tatsächlich ihre Zahl dieser Femtocellen reduzieren, aber ich denke immer noch, da gibt es vielleicht ein paar versteckte Stellen.
Zweite Frage ist, ist es ein koreanisches Problem oder kann man das weltweit beamten sehen, also die Sicherheit der Femtozellen?
Also die Sicherheit der Femtozellen, das Zertifikatsmanagement oder...
Also die Frage ist generell, wie die ganz betrifft insgesamt die Konfiguration von Femtozellen.
Ah, okay, ich verstehe. Also, als ich noch in Korea war und vor 10 Jahren, da hatte sich mein Research-Team sich also dann mal angeguckt, wie die Femtozellen, als sie noch sehr entspannt war im Vergleich zu jetzt, aber ich glaube, sie haben den immer nur gepatcht, was wir vor 10 Jahren gesagt haben und sie haben seitdem eigentlich nicht wirklich was geupdatet zu den modernen Standards. Und das müssen wir auch von den Standardpraktiken dieser zum Teil kleineren Hersteller definieren. Die haben vielleicht nicht so viel Geld und Ressourcen, über die Sicherheitsimplikationen dieser Sachen nachzudenken. Und ich bin eigentlich ziemlich pessimistisch, wie die Sicherheit in den nächsten 5 bis 6 Jahren sich entwickeln wird.
Also es gibt noch eine weitere Frage, Mikrofon 1. Im Kontext der SKT-Geschichte habt ihr erwähnt, dass die EHS-Data im Management-Portal gefunden ist. Und meine Frage ist, war HKT, wurden die gefragt, warum das unverschlüsselt im Management-Netzwerk vorhanden war?
Ja klar, also das HSS, die HSS-Daten waren im Kernnetzwerk und sie wurden von dort, es wurde dort kopiert ins Management-Netzwerk. Und die Kopie, der Kopie von dem Management-Netzwerk zu, nach draußen, der wurde tatsächlich von der Firewall zurückgewiesen und deswegen haben sie das überhaupt gemerkt.
Okay, any further questions? Okay, there's another question, microphone one. Go ahead, please.
Eine weitere Frage an Mikrofon 1. Also, meine Frage basierend auf dem, was ihr gerade gesagt habt. Also sie waren also mindestens 4 Jahre in dem Netzwerk unterwegs, die Angreifer. Und ich verstehe, dass sie also das nicht genug überwacht haben. Aber als sie den Angriff identifiziert haben, und konnten sie dann sehen, welche, also kann man ein paar Details erfahren darüber, welche Daten, vor allem in welchem Zeitraum, ausgeleitet wurde? Gibt es ein bisschen mehr Details über quasi diesen Prozess der Infiltrierung?
Ja, also okay, was wir gehört haben, ist, dass KCS Femtozellen, also die haben ein Femtocell-Management-System und dieses System ist grundsätzlich eigentlich in der Lage, Alerts zu schicken, aber ich weiß den Grund nicht, aber ich bin auch nicht von KT. Also ich kann nicht wirklich, was soll ich sagen, kann nicht klar beantworten, ob es einfach ignoriert wurde oder ob dort systematisch war. Aber es gibt ein Überwachungssystem und das ist technisch in der Lage, also das zu flaggen, dass diese Femtocelle sich irgendwo an einem unerwarteten Bereich befindet oder die User-ID ist seltsam. Aber ich denke, dass diese Indikatoren ignoriert wurden und das führte dann da zu dieser langen Antwortzeit geführt hat.
Ich glaube, wir haben noch eine weitere Frage an Mikrofon 2. Ja. Von meinem Verständnis her gab es da keine Bug-Bounties für diese Forschung. Also es braucht bestimmt sehr viel Einsatz und es ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, so etwas zu machen. Was hat euch geholfen, überhaupt das alles zu erforschen?
Also ich bin ein KT-Kunde, als ich noch in der Schule war und meine Eltern und meine Schwester, die nutzen auch KTs Netzwerk und ich habe meinen PhD in diesem Bereich bekommen. Das heißt also, ich habe das für mich. Ich möchte mich und meine Familie schützen. Also für mich, als ich dachte, dass diese ganzen Schwachstellen und als es dort kein IPsec gab vor einem Jahr, und dort durch das Telekom-Netzwerk lief und das ist bestimmt alles okay. Dann habe ich den Breach entdeckt und habe ich gedacht, dann ist es vielleicht einfach falsch, wie es jetzt ist. Und darf so nicht sein, dann wollte ich dort mehr herausfinden und so bin ich dann hier hingekommen.
Also noch eine Frage an Mikrofon 1. Vielen Dank für den Talk. Im ersten Fall erwähntet ihr, dass VPF wurde benutzt, um die Daten zu exfiltrieren. Und es hatte relativ lange gedauert, um das Ganze zu erkennen. Und habt ihr mal in BPF-Door habe ich mir angeguckt, als also diese Nachricht rauskam, BPF-Tor ist eigentlich wirklich sehr einfach zu erkennen, wenn man irgendeine Form von Host-Based Monitoring durchführt. Host-Based Monitoring im großen Rahmen durchzuziehen ist relativ schwer. Die Frage wäre also, ob die Telekom-Anbieter das nicht gemacht haben.
Also, soweit ich weiß, hat der Netzwerkbetreiber interne Sicherheitsaudits durchgeführt, schon 2022 und 2023 durchgeführt. Aber naja, so wie ich es verstanden habe, haben sie dann diese Notizen gefunden und da scheint tatsächlich dieses Spektrum gewesen sein. Das muss vielleicht einfach übersprungen worden sein, dass sie das zurückgehalten haben.
Also sie haben keine weitere Überprüfung der Geräte durchgeführt. Wir haben eine weitere Frage aus dem Internet. Ein Internet-User fragt, wenn ich es richtig verstanden habe, wurde da eine externe Uhr an die Femtozelle angeschlossen. Worum handelt es sich da? Was wird damit erreicht?
Das ist unser Test-Setup. Unser Test-Setup, das Software-Radio, dort ist also die Uhr da drin sehr instabil und es gibt es manchmal Authentifizierungsprobleme, obwohl es korrekte Netzwerke broadcastet. Um das zu reparieren, haben wir dort also eine präzisere Uhr für das Software-Radio gefüttert, um die Uhrverschiebung also dort darin zu kompensieren. Und einige Hersteller in Basebands sind da also viel entspannter, was bei ungenauen Uhren, aber einige sind da überhaupt nicht tolerant und dann, wenn man selber x-mal Experimente macht, um das sich genauer angucken möchte, dann würde ich immer empfehlen, ein GPSD zu benutzen.
Es gibt eine Frage aus dem Internet. Wie wahrscheinlich ist es, dass es auch in den anderen Zelltürmen ähnliche Probleme gibt?
Also wir haben versucht, verschiedene offene Informationen und auch von den Medien zu sammeln. Und wir haben versucht, das ein bisschen zu verdauen und auch einiger Brecher der Regierung. Und naja, und ich habe Telekommunikation studiert und ich habe ein bisschen vergleichen, was in den Medien ist und ein paar Keywords der Regierungspresseveröffentlichung und dann hat man einfach mal die fehlenden Teile des Puzzles gefunden. Als ich diese Person vorbereitet habe, dann hat ein Reporter tatsächlich uns bei uns gemeldet und Teil dieser Präsentation ist tatsächlich schon in den südkoreanischen Medien so verfügbar.
Ich glaube, wir haben keine weiteren Fragen mehr an dieser Stelle. Dann an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die beiden Präsentationen.